Reingehört, ein Podcast der VRM. An einem sonnigen Samstag im Oktober 2020 ist auf der A66 bei Hofheim ziemlich viel Betrieb. Besonders auffällig sind die teuren Sportwagen, die offenbar mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind. Dann passiert es. Es kommt zu einem schrecklichen Unfall, bei dem eine 71-Jährige stirbt. Fast genau 4 Jahre später stehen 2 Männer vor dem Landgericht in Frankfurt. Ihnen wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, an jenem Tag ein illegales Autorennen auf der Autobahn veranstaltet zu haben. Wie der Prozess abgelaufen ist und ob die Männer tatsächlich schuldig gesprochen wurden, das besprechen wir in der heutigen Folge von Reingehört. Und damit herzlich willkommen zum 2. Teil unserer Doppelfolge zum Raser-Prozess. In der Folge letzte Woche hat mein Kollege Pooja Kasat Sie bereits mit dem Titelverantwortlichen des Wiesbadener Kuriers, Christian Matz, über die Hintergründe und die Berichterstattung direkt nach dem Unfall gesprochen. Da solltet ihr also auch reinhören. Mein Name ist Hanna Weimann und bei mir zu Gast ist heute Sascha Kircher, der als Zentralreporter über den Prozess berichtet hat. Sascha, lass uns zunächst über den Moment sprechen, als der Prozess am Landgericht Frankfurt losging. Wer sitzt denn da auf der Anklagebank und was wirft Ihnen die Staatsanwaltschaft vor?
Vor Gericht stehen sollten eigentlich 3 junge Männer, denen vorgeworfen wurde, am 10. Oktober 2020 ein illegales Autorennen auf der A66 zwischen Wiesbaden und Frankfurt gefahren zu haben und damit einen Unfall mitverschuldet zu haben, in dessen Verlauf eine unbeteiligte Autofahrerin ums Leben gekommen ist, die 71-jährige Petra D. aus Hofheim. Das sind also 3 junge Männer, Ramzi A., Tim G. und Habiballah F., alle Anfang oder Mitte 30, die sich da vor Gericht verantworten sollten, vom Frankfurter Landgericht. Und die Anklage, wie gesagt, lautete auf Teilnahme an einem illegalen Autorennen. Jetzt war es aber so, dass einer von den dreien, der Habiballah F., wir kürzen also die Namen nach wie vor ab, auch wenn die Urteile schon gefallen sind, das hat mit dem Persönlichkeitsrechten zu tun, der ist nicht erschienen in Frankfurt. Der hat also im August, als der erste Prozesstag sein sollte, mit der Anklageverlesung, ist er nicht aufgetaucht, hat sich entschuldigen lassen, krankheitsbedingt. Dann hat man 2. Anlauf genommen, da war dann auch nochmal eine Richterin erkrankt, dann hat er wieder gefehlt. Also das Ende vom Lied war dann, dass das Verfahren gegen den 3. Angeklagten, also gegen Habiballah F., abgetrennt wurde und man gesagt hat, wir starten gegen die 2 Angeklagten, die wir quasi hier vor Ort haben.
Damit dann überhaupt mal angefangen wird, überhaupt zu verhandeln.
Ja, eben, damit angefangen werden kann. Wir dürfen nicht vergessen, das Ganze war im August vergangenen Jahres, also schon fast 4 Jahre nach dem Unfall. Diese lange Dauer des Ermittlungsverfahrens und warum das alles so lange gedauert hat, wird ja in dem vorigen Podcast, du hast es erwähnt, schon ganz gut thematisiert auch. Dann ging es also los am, ich glaube, 18. September mit den beiden Angeklagten und der Anklageverlesung. Und insgesamt ging dann der Prozess bis kurz vor Weihnachten, also Mitte Dezember ist dann das Urteil gefallen. Ich weiß nicht, das können wir ja schon vorwegnehmen hier. Ramzi A. hat dann eine Haftstrafe von 2 Jahren, 5 Monaten bekommen. Und also wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens in 2 Fällen, Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung und Unfallflucht. Und Tim G., 1 Jahr Haft auf Bewährung wegen ähnlicher Delikte, der ist nicht vorbestraft. Und man hat bei ihm auch einen Unterschied gesehen in seinem Fahrverhalten. Deswegen hat er dann eine mildere Strafe bekommen. Und so ging es dann aus. Genau.
Ich würde sagen, es macht Sinn, dass wir nochmal kurz darauf eingehen, was an dem Oktobertag 2020 auf der Autobahn eigentlich los war. Wie angesprochen haben da der Titelchef vom Wiesbadener Kurier und mein Volo-Kollege in der Folge letzte Woche schon darüber gesprochen. Trotzdem wollen wir jetzt kurz auch nochmal skizzieren, was da eigentlich los war und auch, warum es ja bei dem Prozess letztendlich gar nicht direkt um die Tötung der unbeteiligten Autofahrerin ging, sondern die Anklage war ja auf illegalem Autorennen.
Bist du schon eigentlich bei dem Wesenskern und bei der juristischen Auseinandersetzung, die auch im Urteil nochmal angesprochen wurde, also wie ursächlich sind bestimmte Dinge und wie viel Anteile von Schuld hat dann jemand? Also ich würde kurz schildern, was sie an dem Tag zugetragen hat. Haben sich in Kelkheim in einem Hotel am Vormittag mehrere junge Männer, ja, es waren auch junge Frauen dabei, aber als Fahrer in erster Linie Männer, getroffen mit hochmotorisierten Sportwagen. Die hatten an einer organisierten Veranstaltung teilgenommen, einer Firma aus den Niederlanden, Ride Along. Da wollte man sich treffen und Zielgruppe waren Autoenthusiasten, bitte die Anführungszeichen mitdenken, die sich halt austauschen und dann gemeinsam nach einem Frühstück, ja, so ein bisschen durch die Gegend cruisen und am Ende wollte man sich in Frankfurt-Fechenheim in der Klassikstadt treffen und sich da den Nachmittag ausklingen lassen. Zwischendurch ist dann alles ein bisschen anders gelaufen. Die sind dann also gesammelt losgefahren in Kelkheim. Mhm. Dann haben die sich zwischendurch auch mal verloren, an manchen Stellen nochmal gesammelt, unter anderem in Bad Schwalbach und sind dann ja fast durchgehend mit hoher Geschwindigkeit und an mehreren Stellen auch mit Vorfahrt genommen und wirklich zu schnell gefahren bis nach Wiesbaden. Von da ging es dann nochmal weiter auf die A66 und da hat sich dann kurz vor der Abfahrt Hofheim in Richtung Frankfurt ein Unfall ereignet, bei dem der Lamborghini von Habibala F. kollidiert ist mit einem Opel eines Fahrers, der nicht an diesem Rennen, an dieser Ausfahrt beteiligt war. Und beide Autos sind kollidiert. Der Lamborghini ist dann in die Leitplanke geschleudert, einmal quer über die Autobahn und hat dann den Skoda der später getöteten Petra D. getroffen.
Ich habe da noch die Bilder im Kopf vom Unfall. Also die Autos waren schon komplett ausgebrannt. Also das war jetzt kein leichter Auffahrunfall.
Nein,
oder,
es war mit hoher Geschwindigkeit.
Also die sind komplett verbrannt. Ja.
Genau, also der Lamborghini von Habibala F., aus dem er sich noch befreien konnte, der ist ausgebrannt komplett und das andere Auto auch. Und das Tragische ist, dass Petra D. keine Chance wohl mehr hatte. Der Gerichtsmediziner hat dann noch so ein bisschen erörtert, ob sie gleich tot war oder ob sie im Auto verbrannt ist, was natürlich für die Hinterbliebenen eine furchtbare Vorstellung wäre. Und die Bilder vom Unfallort, die haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen gesehen, die sich das damals angeschaut haben. Es ging auch durch die sozialen Medien und Bildzeitung etc. Also es waren zwei Autos, die komplett ausgebrannt auf der A66 stehen, rundum noch mehrere Autos. Also ein schlimmes Szenario.
Also richtig involviert waren die beiden Angeklagten, die jetzt vom Landgericht Frankfurt sitzen, im Unfall in direkter Weise auch nicht. Ihnen wird aber von der Staatsanwaltschaft nun vorgeworfen, dass dort eben ein illegales Autorennen auf der Autobahn stattgefunden haben soll. Das ist jetzt, ich sag mal, Inhalt des Prozesses. Kannst du uns kurz was dazu sagen, wie die Staatsanwaltschaft diese Anklage begründet? Also wie kommen sie dazu, dass es sich um ein illegales Autorennen gehandelt hat? Jetzt haben wir alle die Bilder im Kopf, wenn da irgendwie Ferraris, Lamborghinis unterwegs sind, dass die jetzt nicht unbedingt vielleicht mit 80 km/h über die Autobahn tuckern. Ja. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die auch ein Rennen fahren. Also warum kam die Staatsanwaltschaft zu dieser Anklage?
Ein wichtiger Punkt, den man aus Transparenzgründen auch erwähnen sollte, ist, dass die Autobahn an der Stelle unbeschränkt ist. Es gibt also da keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Man könnte jetzt sagen, man kann so schnell fahren, wie man will, aber man muss natürlich immer auf die Straßenverhältnisse achten. Wie dicht ist der Verkehr? Was habe ich für eine Witterung? Ist die Straße nass? Wie ist die Sicht? Ist Nebel oder tiefstehende Sonne? Solche Dinge. Das war also wirklich auch ein Punkt, der in der Hauptverhandlung ausführlich thematisiert wurde. Die Staatsanwaltschaft hat sich auf mehrere Punkte gestützt. Also die für sie ein Hinweis auf ein Rennen gewesen sein sollen. Zum Beispiel hat man von der Fehlzündung gesprochen, also ein lauter Knall, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört irgendwo im Straßenverkehr, die so ein bisschen als Startsignal gegolten haben soll. Dann gab es ja Handzeichen, die auf Handyvideos auch zu sehen waren, aus dem Auto von Ramzi A. gegenüber den beiden anderen. Das wurde so gewertet als Aufforderung oder als so Geste des Wettstreits, so mal gucken, wer schneller ist, solche Dinge. Ja, in dem betreffenden Paragraph sind dann auch solche Punkte wie Rücksichtslosigkeit, aber halt auch die Absicht, die höchstmögliche Geschwindigkeit zu fahren. Also das ist später noch eine Rolle im Prozess auch.
Jetzt warst du ja bei fast allen Prozesstagen dabei. Ja. Und vor allen Dingen warst du wirklich von Anfang bis Ende dabei. Das ist ja nicht unbedingt Usus. Viele andere Medien machen das auch so, dass sie am Anfang kommen, etwa wenn Zeugen aussagen, sich aber nicht den ganzen Tag im Prinzip dafür nehmen, sondern 1, 2, 3 Zeugenaussagen sich anhören und dann eben ihre Texte schreiben. Das hast du anders gemacht. Du bist meistens ja schon komplett bis zum Ende geblieben. Warum hast du das gemacht? Und hat dir das irgendwie geholfen, dann im Nachhinein irgendwie bei deinen Artikeln einen besseren Überblick zu haben über das, was passiert ist?
Um die letzte Frage zuerst zu beantworten, auf jeden Fall. Also immer da zu sein und auch mit den Prozessbeteiligten zu sprechen, das hilft immer. Du siehst das, ist jetzt etwas abwegig, der Vergleich bei diesem Reichsbürgerprozess in Frankfurt-Sossenheim, wo ich jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr nicht mehr war. Du sitzt dann da und musst erstmal mit allen Kolleginnen und Kollegen reden. Was ist denn passiert die letzten Wochen? Das ist immer ein bisschen weiß nicht, dubios halt irgendwie so lange zu fehlen. Also mein Antrieb war eben auch, da muss ich kurz ausholen, ich hatte zwischendurch, es hat ja sehr lange gedauert, das wurde in der anderen Podcast-Folge besprochen, bis dann wirklich eine Anklage erhoben wurde, das war Ende 23 und bis dann das Verfahren begann, wir haben gesagt August, September 24. Wir haben zwischendurch Kontakt aufgenommen zu der Tochter der Getöteten, und also des Unfallopfers, über die Anwältin, und um nachzufragen, wie geht's der Familie damit, auch mit diesem Warten und mit dieser quälenden Ungewissheit, kommt es zu einem Prozess, wann kommt es zu einem Prozess? Ja, das fand ich sehr berührend, auch da den Kontakt zu haben und mir das anzuhören, die Geschichte aus der Perspektive der Familie. Und dann stand irgendwann für mich fest, wir haben sie, also den Unfall selbst am Anfang, da war ich ja noch nicht involviert, sehr ausführlich behandelt und was da rundum alles passiert ist. Dann habe ich den Kontakt aufgenommen und irgendwann stand für mich fest, ich bin da von Anfang bis Ende da und begleite das, sodass wir dann von dem Unfall bis zu einer möglichen Verurteilung wirklich alles haben und das ganze Bild, um das halt auch vollständig zu machen, ja.
Und man muss auch sagen, dass die Texte ja auch ziemlich gut gelaufen sind. Wie erklärst du dir denn das große Interesse? Also ich könnte mir vorstellen, dass es unter anderem auch daran liegt, dass es ein Unfall war auf der Autobahn und es hätte im Prinzip jeden treffen. Also auch jeder, der da mit einem Auto unterwegs ist.
Boah, das ist ein interessanter Punkt, ja. Den habe ich mir noch gar nicht so irgendwie, aber natürlich kann dir das passieren. Ich meine, ich bin dann irgendwie über die A66 immer nach Frankfurt zum Landgericht gefahren und an der Unfallstelle hatte ich immer irgendwie ein komisches Gefühl, weil ich wusste, hier ist das passiert und du liest ja jeden Tag über Unfälle. Auf der A3 passiert auch relativ viel. Wahrscheinlich das, also es könnte jeden von uns treffen und dann, ja, dann darf man nicht außer Acht lassen, der Unfall selbst und das, was damals in der Berichterstattung und auch in den sozialen Medien alles so vor sich ging, das war schon sehr emotional. Da hatte sich relativ schnell eine Meinung gebildet, ja, das sind, die Bild-Zeitung hat von Todraser geschrieben, da sind jetzt junge Leute mit schnellen Autos unterwegs. Das triggert natürlich auch das ein oder andere Ressentiment. Deswegen war, glaube ich, das Interesse groß. Man muss halt dann versuchen, sich nicht verleiten zu lassen. Mhm. Wir kommen gleich nochmal auch auf den Begriff Raser-Prozess, der bei uns in der Überschrift immer stand. Das wurde von der Verteidigung auch kritisiert, dass man das nicht zu reißerisch und zu zugespitzt dann eben macht. Denn das Thema an sich ist, glaube ich, schon einfach spannend genug, in Anführungszeichen, als es jetzt irgendwie so komplett zu skandalisieren.
Da hatten Christian Matz und Puja in der letzten Woche auch drüber gesprochen, dass er von Anfang an auch Autorennen geschrieben wurde oder illegales Autorennen, also dass das von Anfang an in den Medien schon direkt als Tatsache präsentiert haben. Ich erinnere mich an die Bild-Überschrift, ich glaube, die war Insta-Proll rast Rentnerin tot. Und da hatte der Prozess noch nicht angefangen.
Das ist also sehr viel Emotionen und sehr wenig Tatsachen, wenn ich das mal so sagen darf, ja.
Trotzdem ist man ja durch diese Berichterstattung auch als Gerichtsreporter, der du ja in dem Fall warst, man hat ja schon eine gewisse Vorahnung, was einen da so erwarten könnte. Wie schwierig ist es denn dann da völlig neutral trotzdem zu berichten mit dem ganzen Vorwissen?
Extrem schwierig. Also völlig neutral ist sowieso immer eine hohe Ambition. Jetzt muss man auch noch sagen, dadurch, dass ich mit der Familie, also mit den Hinterbliebenen vorher Kontakt hatte, bist du eigentlich immer voreingenommen schon und auf der Seite der Opfer, in Anführungszeichen. So ehrlich muss man dann schon sein, weil man die Perspektive kennt. Ich habe ja auch die Verteidiger versucht zu erreichen und zu kontaktieren und um Stellungnahmen zu bitten, aber da ist nichts gekommen. Und kurz vor dem Beginn eines Prozesses ist es auch nicht mehr klug, sich dann zu äußern. Dann steht irgendwas irgendwo in den Medien und das spielt dann vielleicht in der Gerichtsverhandlung auch noch eine Rolle.
Wollen ja auch nicht ihre Strategie unbedingt
verraten. Nein, auf gar keinen Fall. Ich meine, die haben das schon ganz, ganz, ja, aus ihrer Sicht und aus juristischer Sicht schon ziemlich gut gemacht. Auch am Ende dann, naja, mittel bis wenig erfolgreich.
Man muss aber auch sagen, dass es zwischendurch ja auch für die Verteidigung eigentlich ganz gut aussah. Also es war ja schon so, dass es nicht von Anfang an eine sichere Bank für die Staatsanwaltschaft war, sondern es war schon ein großes Hin und Her, eigentlich nach jedem Prozesstag. Wie hast du das wahrgenommen?
Das auf jeden Fall, weil, naja, man geht dann eben dann dahin und hat so ein bisschen, jetzt mal ganz populär formuliert, da sind jetzt die bösen Buben, die haben das Rennen gefahren, wobei man mit dem Rennen echt immer aufpassen muss, weil das ist halt ein juristischer Begriff, also dass die gerast sind, das steht außer Frage halt. Und der Verteidiger Endres hat gesagt, mein Mandant hat sich wie ein Rüpel benommen, Okay, aber Rennen ist halt dann der juristische Begriff und der Straftatbestand, deswegen Obacht damit.
Jetzt dürfen wir es ja aber sagen.
Ja, jetzt gibt es ein
jetzt Urteil, ist es entschieden.
Wobei es nur im Falle von TMG rechtskräftig ist. Mhm. Es läuft ja noch eine Revision bei Ramsi A., da reden wir noch drüber. Also zwischendurch hat die Verteidigung schon alles Mögliche getan, um die Vorwürfe der Anklage zu erschüttern. Und dann muss man noch sagen, die meisten Zeugen, die halt aufgelaufen sind, aber zu ihrer Ehrenrettung 4 Jahre, ja, nachdem das war. Und versuch du dich mal zu erinnern, was du vor 4 Jahren am 10. Oktober gemacht hast.
Ich weiß nicht mal mehr, was ich letzte Woche gemacht
habe. Ja, mir geht's genauso. so dass die Aussagen ja zum größten Teil irgendwie nicht gebrauchen zu waren, ohne halt irgendwie irgendjemandem einen Vorwurf zu machen. Das Gericht hat dann immer irgendwie sich auf die damaligen Aussagen bei der Polizei berufen und hat dann gesagt, haben Sie damals die Wahrheit gesagt? Ja, aber da war wenig, was irgendwie den Vorwurf des Rasens oder also des Rennens erhärten konnte. Auch was damals vielleicht gesagt worden war, daran konnte man sich heute nicht mehr erinnern. Und es ist ja eigentlich auch ehrlich, dann zu sagen, heute weiß ich es nicht mehr. Ich kann nicht meine Aussage von damals ablesen, sondern ich muss mich so unmittelbar, heißt das, halt eben aussagen. Dann hat die Verteidigung auch noch der Staatsanwaltschaft oder beziehungsweise der Polizei so die ein oder andere Ungenauigkeit oder handwerklichen Fehler nachgewiesen. Also der Vorwurf des Rennens, der stand dann so auch teilweise schon in der Zeugenladung als Tatsachenbehauptung. Mhm. Da hat dann jemand einen Brief von der Polizei gekriegt. Am 10. Oktober fand ein Rennen statt. Sie werden gebeten, als Zeuge dazu auszusagen.
Also sehr suggestiv auch gefragt.
Also auch wie, ja, so eine Beeinflussung der, mhm, Zeugen. Die haben dann auch von Manipulation gesprochen. Dann gab es auch so standardisierte Fragebögen, wo dann immer wieder so, wo befanden sie sich, als sie gefährdet wurden? Da hat die Zeugin dann reingeschrieben, wurde nicht gefährdet. Welche anderen Teilnehmer am Verkehr wurden auch noch gefährdet? Also man hatte so das Gefühl, so hat das die Verteidigung dargestellt, als sollten die Zeugen quasi so hingeschoben werden. So, ja, das war ein Rennen und wir belegen das jetzt.
Wie ist das Gericht denn dann schlussendlich doch zu der Annahme gekommen oder zu der Überzeugung, weil so hat es ja auch geurteilt, dass es sich um ein Autorennen gehandelt hat?
Ja, und das war, also wenn man so die Entwicklung verfolgt hat, es gab dann zwischendurch auch nochmal einen rechtlichen Hinweis. Also die Vorsitzende Richterin, die Frau Polster, hat dann quasi verkündet, dass eine Verurteilung wegen eines Autorennens mit Todesfolge, jetzt mal verknappt formuliert, das ist nochmal ein spezieller Absatz in diesem betreffenden Paragraph, nicht mehr in Frage kommt. Also sie hat quasi schon so ein bisschen das Urteil oder in Teilen vorweggenommen. Das sah dann für die Anklage und für die Nebenklage halt auch wieder schlecht aus. Man war also, um ganz ehrlich zu sein, ich war nicht sicher, was an diesem Freitag dann irgendwie nach der Unterbrechung mittags für ein Urteil verkündet wurde. Die Nebenklägerin hat dann zu mir gesagt, sie rechnet jetzt nur noch mit einer Ordnungswidrigkeit wegen einer Fahrerflucht. Und ich glaube, die wäre sogar auch irgendwie verjährt dann schon gewesen. Ja, weil halt zwischendrin alles Mögliche auch nochmal aufs Tapet kam. Dann war irgendwann die Rede davon, es könnte vielleicht auch fahrlässige Tötung sein. Die Staatsanwaltschaft hat dann nochmal viele Anträge auch gestellt. Das hat die Verteidigung so ein bisschen als Verzweiflungstat dann dargestellt auch. Also es ging wirklich auf und ab. Und am Ende hat das Gericht aber, auch wenn jetzt die verkündeten Strafmaße irgendwie unter der Forderung der Anklage blieben, doch gesagt, sie sieht eine rücksichtslose Fahrweise und auch diese eben besprochene Absicht, die höchstmögliche Geschwindigkeit zu fahren und auch diese Spurwechsel und das Rechtsüberholen als Zeichen für ein gegenseitiges Kräftemessen. Also man sah quasi den Tatbestand des Rennens, des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wie es heißt, erfüllt, hat aber auch nochmal gesagt, die Schuld jetzt, wer ist quasi jetzt mal ganz zugespitzt formuliert, wer ist schuld daran, dass die Frau D. ums Leben gekommen ist, das sei noch nicht ganz aufgelöst, weil ja eben auch ein Angeklagter und der ja mit dem Fahrzeug der Frau kollidiert ist, nie vor Gericht gestanden hat.
Hast du nach dem Urteil nochmal mit der Nebenklage gesprochen, wie die das Urteil aufgenommen hat, ob ihr das Gerechtigkeit gegeben hat für den Verlust ihrer Mutter?
Ja. Ach, Gerechtigkeit ist immer ein großer Begriff. Also da war sehr viel Erleichterung. Die Tochter war sehr belastet, auch je näher die Verhandlung dann gerückt ist. Einerseits Erleichterung, dass jetzt wie hat sie gesagt, ich will den Herrschaften in die Augen gucken und sehen, wie die sich vor Gericht verhalten. Die haben sich auch mit keinem Wort irgendwie gegenüber geäußert, der Nebenklage. Die haben zwar mal gesagt, ja, oder über die Anwälte, es ist schlimm, dass hier jemand ums Leben gekommen ist, aber es gab kein direktes Wort, wie soll ich sagen, des Bedauerns oder der Entschuldigung.
Denn die beiden haben vor Gericht überhaupt nicht ausgesagt, richtig?
Nee, weder zum Anfang noch gab es irgendwie ein letztes Wort. Das haben sie alles die Verteidiger machen lassen. Also in erster Linie nach dem Urteil Erleichterung, dass es sozusagen überhaupt noch eine Haftstrafe gab. In einem Fall, in einem anderen ist es ja eine Bewährungsstrafe. Und dass man das abschließen kann nach so langer Zeit, also dann mittlerweile mehr als 4 Jahre, weil das für die Familie auch eine große Belastung gewesen sei. Und der bewegendste Moment eigentlich in dem ganzen Verfahren, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, war, als die Nebenklagevertreterin gesagt hat, dass der Enkelsohn der getöteten Petra D., der damals gerade seinen Führerschein gemacht hatte, als der Unfall passiert ist, seitdem nie mehr Auto gefahren ist. Das fand ich schon sehr, ja, sehr berührend, einfach um zu zeigen, wie die Familie belastet ist. Und sie haben jetzt wohl die Chance irgendwie, ja, auf einen Neuanfang, ich weiß es nicht, aber das zumindest für sich abzuschließen. Und das ist, glaube ich, gut.
Apropos abschließen, also ganz abgeschlossen ist der Fall ja auch für uns noch nicht. Seit über 4 Jahren berichtet der Wiesbadener Kurier ja sehr regelmäßig darüber. Auch in der Zwischenzeit zwischen Unfall und dann Anklageerhebung wurde immer mal wieder berichtet, wie sieht es eigentlich aus, wann passiert denn dort endlich mal was vom Landgericht?
Und immer die Staatsanwaltschaft und das Landgericht genervt, die wussten dann schon, wenn du anrufst, irgendwie was die von einem wollen.
Den Sascha Kirscher, den drücken wir weg.
Genau, der ist geblockt. Nein, das war dann so beim Landgericht immer so, nein, es gibt noch nichts Neues. Und der Staatsanwaltschaftssprecher, der neue, der hat dann irgendwann sich gemeldet, hat gesagt, Achtung, da ist jetzt noch ein anderer Prozess beim Amtsgericht Höchst. Also haben sie das mitbekommen und das fand ich dann irgendwie auch rührend, weil die halt wussten, wir sind da so ein bisschen, ich weiß nicht, obsessed, negativ gesagt, aber ich war halt einfach hartnäckig. Also ich wollte irgendwie nichts verpassen und wollte das von Anfang bis Ende begleiten und das haben auch die anderen Kollegen vor Ort halt. Also die haben dann immer gesagt, hey, bist du schon wieder da und du bist so gut informiert. Das ist irgendwie dann auch ganz schmeichelhaft, aber ich habe es ja schon erklärt. Also am besten ist wirklich, man ist immer da und spricht mit allen und dann hast du halt das ganze Bild auch.
Wie stelle ich mir das, wenn wir nochmal kurz auf deine journalistische Arbeit zurückgehen? Du schaust ja also den ganzen Tag oder je nachdem, es ist ja auch unterschiedlich lang, so ein Prozesstag, der kann ja mal ganz kurz sein, der kann ja aber auch mal...
eine halbe Stunde, aber da hatte ich wirklich gefehlt, weil da war Grünenparteitag.
Da hast du ja nicht viel verpasst.
Da mussten wir alle nach Wiesbaden, da haben wir einen Kollegen geschickt und der hat dann geschrieben, irgendwann zwischendurch so, heute war es nach einer halben Stunde rum, also da hatte ich dann quasi Glück sozusagen.
Ja. Aber teilweise sind die Verhandlungen ja schon, die fangen morgens an und gehen dann teilweise auch mal gerne bis Nachmittag, 3-4 Uhr. Und dann muss der Text ja dann aber schon auch relativ zügig kommen, weil wir waren ja auch nicht die einzigen Medien, die dort vertreten waren. Der Hessische Rundfunk, die FAZ, Rhein-Main-Zeitung, es waren ja schon auch andere Medienhäuser dort. Wie schafft man es denn so schnell, so viele Informationen in einem Artikel dann wiederzugeben?
Also das ist anstrengend, weil du schreibst halt den ganzen Vormittag irgendwie deinen Blog voll. Ich bin dann auch so jemand, der alles irgendwie mitschreibt.
Und auch noch mit Stift und Papier.
Mit Stift und Papier, oldschool. Und dann halt auch irgendwie, naja, also ich kann kein Steno, sondern versuche halt alles irgendwie aufzuschreiben. Meistens gab es mittags eine Unterbrechung und dann habe ich gesagt, entweder kannst du jetzt, weiß nicht, ein Butterbrot essen gehen oder schreibst halt den Vormittag schon mal zusammen. Dann hast du halt am Nachmittag schon was gewonnen. Manchmal ist es halt so, dass du alles nochmal in die Tonne kloppen musst, weil dann halt sich nochmal was anderes ergibt. Was wirklich hilft, ist der Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die halt auch... die wirklich nur Prozesse besuchen und dann kannst du sagen, wie hast du das jetzt erlebt, wie war das denn gemeint? Also das hilft ungemein, um diese Flut an Informationen zu verarbeiten und einzuordnen und dieser Austausch einfach. Also du hast gesagt, an manchen Tagen war ich dann allein da, dann war mal die FAZ da, dann eine Kollegin von dpa und zur Urteilsverkündung auch der Kollege von der Rundschau dann. Der Austausch mit denen hilft ungemein wirklich, um das für sich selbst ein bisschen einzuordnen.
Weil gerade wenn es auch um juristische Feinheiten geht, seitens der Verteidigung oder auch wenn die Staatsanwaltschaft Anträge stellt, wenn man jetzt selber kein ausgebildeter Jurist ist, ist das ja auch gar nicht so einfach zu verstehen, welche Taktiken stecken da dahinter oder ist das jetzt sehr außergewöhnlich, was hier gerade passiert oder ist das totaler Usus im Gerichtssaal.
Oder was ist ein rechtlicher Hinweis? Das habe ich jetzt auch so zum ersten Mal gehört. Dann musst du das mal blättern halt so, ja.
Apropos blättern, also blättern tun die Verteidiger zumindest von Ramsi A. wohl auch noch einige Unterlagen. Der hat Revision eingelegt. Kannst du kurz erläutern, was das bedeutet und wann da dann mit einem weiteren Urteil gegebenenfalls zu rechnen ist?
Das ist die Frage. Jetzt muss erstmal das Urteil überprüft werden und ob es da irgendwelche Unregelmäßigkeiten gab oder irgendwelche handwerklichen Fehler. Dann könnte es worst case nochmal zu einem Prozess kommen. Das wäre jetzt ein bisschen echt irgendwie Kristallkugel, wenn ich mich da irgendwie festlegen würde, wann mit was zu rechnen ist. Den interessanteren Punkt finde ich eigentlich noch, was passiert denn mit unserem dritten Angeklagten, Habiballah F., der sich mutmaßlich im Iran aufhält. Gibt auch Leute, die sagen, vielleicht ist er auch in Dubai. Die Einschätzung der Prozessbeobachter und auch mancher Prozessbeteiligter war so, der guckt sich erstmal den Prozess in Ruhe an, guckt sich an, wie das Strafmaß ausgeht und ja, entscheidet dann, ob er halt irgendwie in den nächsten Jahren nochmal nach Deutschland einreisen wird. Ich glaube, in 6 Jahren wahrscheinlich wäre er einigermaßen sicher, weil dann diese absolute Verjährung eingetreten ist für das Delikt, was angeklagt war und auch verurteilt wurde. Denn ansonsten, wenn er jetzt früher nach Deutschland und ich glaube auch in andere EU-Länder einreist, besteht der Haftbefehl noch fort. Keiner weiß, was jetzt irgendwie sozusagen mit dem passiert, wann der wieder einreist. Aber für uns heißt das eigentlich, am Ball zu bleiben und weiterzuschauen, was gibt's da Neues? Vielleicht auch beim Landgericht regelmäßig weiter zu nerven und ja, zu fragen.
Dann wünsche ich dir dabei weiterhin viel Erfolg. Danke dir auf jeden Fall für deine Eindrücke aus dem Gerichtssaal und ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.